herzlich willkommen beim Popkulturfunk.
Ernste Gespräche über lustige Themen.
Und andersrum.
Hallo liebe Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Diesmal suchen wir Antworten auf eine Frage. Und zwar, wie man kulturelles Erbe bewahrt, das man nicht an eine Wand hängen oder ohne weiteres in ein Regal stellen kann. Die Rede ist von Videospielen im Allgemeinen, im Besonderen betrifft es aber natürlich Online-Spiele. Eine Initiative will erreichen, dass Videospielherausgeber gesetzlich verpflichtet werden, ihre Spiele in einem funktionalen, sprich spielbaren Zustand zu erhalten. Hintergrund: Im Dezember 2023 hat Publisher Ubisoft den Verkauf von seinem 10 Jahre alten Rennspiel The Crew eingestellt. Spielen konnte man noch knapp ein halbes Jahr, bis die Server im April 2024 abgeschaltet wurden. In der Folge gründete sich die genannte Initiative auf EU-Ebene unter dem Titel Stop Destroying Video Games. Ich zitiere mal eben: Der Großteil aller Videospiele funktioniert ewig, aber eine immer größere Anzahl wird so entwickelt, dass sie nicht mehr spielbar ist, wenn die Herausgeber den Support einstellen. Dies beraubt die Kunden, zerstört Spiele als Kulturerbe und ist unnötig. Unsere Bewegung zielt darauf ab, neue EU-Gesetze einzuführen, die diese Praxis unterbinden. Zitat Ende. Die Frage, wie man das sogenannte audiovisuelle Erbe bewahrt, beschäftigt Menschen tatsächlich nicht erst seit dieser Initiative. 1980 empfahl die UNESCO ihren Mitgliedstaaten, bewegte Bilder als Kulturerbe zu betrachten und sie zu bewahren. Da ging es allerdings vor allem um Film- und Tonträger. Videospiele hatte man vermutlich 1980 noch nicht auf dem Schirm, aber letztlich zählen sie heute eben dazu. Seit 1997 bemüht sich das Computerspielemuseum Berlin darum, digitale interaktive Kultur zu bewahren. Deswegen spreche ich in dieser Folge mit Matthias Oborski, dem Kurator des Computerspielemuseums. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Folge 28, in der Matthias und ich über Arcades geplauscht haben. Und jetzt geht's los. Aufnahme läuft. Matthias, ich habe ja eingangs schon diese Initiative und den Hintergrund unseres Plausches heute ein bisschen beschrieben. Mhm. Vielleicht direkt mal reingesprungen, wie schätzt du denn oder was hältst du denn von dieser Initiative?
Also ganz grundsätzlich finde ich so eine Initiative ja erstmal gut, weil es tatsächlich auch ein Problem ist, auch für Museen, digitale Kulturgüter zu erhalten. Ich sage jetzt erstmal ganz allgemein digitale Kulturgüter, weil das nicht nur Spiele sind, sondern auch andere Software und so. Von daher verstehe ich den Ansatz und den Willen dieser Initiative absolut. Ich weiß nur nicht, ob das ein bisschen zu kurz gedacht ist oder zu wenig komplex, weil es sind gerade das Thema Online-Games ist halt so kompliziert, selbst wenn alle Player nett und lieb wären und sich gerne haben, selbst dann wäre das schon sehr schwierig, das dauerhaft zu erhalten. Da müssten wir noch sehr viele Gespräche führen mit verschiedenen Personen und Institutionen.
Ja, bevor wir vielleicht genauer mal sprechen, was da alles an Problematik dranhängt. Ich habe heute Morgen mal nachgeguckt, es sind 327.000 Unterschriften, Stand heute, Ende August. Ich glaube, Juli haben die angefangen. Mhm. Initiative oder sagen wir mal diese Unterschriftenaktion, die läuft ein Jahr. Bis dahin müssen sie 1 Million Unterstützungsbekundungen haben. Dann muss sich die EU, das EU-Parlament damit beschäftigen. Das sind jetzt, wie gesagt, 327.000 in den ersten knapp 6 Wochen. Mhm. Die Frage, ist das realistisch? Das finde, das klingt jetzt schon mal ganz gut, 327.000 Unterschriften, aber bis 1 Million ist auch noch eine ganze Weile hin.
Das ist eine ganze Weile hin und interessant ist, wenn man sich die Details anschaut, in welchen Staaten quasi schon das Minimum erreicht ist und in welchen nicht. Deutschland ist es erreicht, ist gerade bei 111%, Finnland ist bei 122%. Hätte ich ehrlich gesagt auch erwartet, die beiden Länder. Interessanterweise ist Frankreich erst auf 61%, das hätte ich viel, viel höher gedacht.
Ja.
Und dann haben wir halt ich möchte jetzt den Ländern nicht auf die Füße treten, aber die etwas kleineren EU-Mitglieder wie Zypern mit 9%, Was hatte ich eben noch gesehen? Kroatien mit 37%. Da ist dann noch ein bisschen viel Luft nach oben.
Ja, du sprichst gerade an, was die Menschen jetzt natürlich nicht sehen können, wenn man sich, das werden wir natürlich verlinken, diese Initiative anschaut. Da kann man sehen, was an online gesammelten Unterstützungsbekundungen da ist. Ich gucke auch selbst gerade noch mal drauf. Da sieht man den Prozentsatz, den du ja gerade schon angesprochen hast. Jedes Land, das ist ja in der EU so, muss abhängig von seiner Größe ein bestimmtes Ziel erreichen. Und das ist halt sehr unterschiedlich auch, also natürlich nach Größe der Länder und auch von der Beteiligung her. Frankreich hätte ich auch höher eingeschätzt. Also das ist tatsächlich klar. Wer hat denn überhaupt schon genügend? Du hast das, glaube ich, gerade schon gesagt. Ich glaube, es hat noch gar niemand genügend, ne?
Naja, ich weiß nicht, doch, was genügend ist.
Nee, ja, es ist. Wo war es denn? Ich habe es doch gerade gesehen. Finnland hat das.
Deutschland und Finnland, da steht zumindest hier eine Prozentzahl, die ist höher als 100. Da gehe ich davon aus, das stimmt, das ist erreicht worden. Ich kenne die ganzen, die exakten Vorgehensweisen von solchen Petitionen jetzt auch nicht.
Ja.
Schweden ist über 100%, Polen ist über 100, Dänemark ist bei knapp 100. Und interessanterweise Frankreich und auch Italien sind deutlich drunter. Das hätte ich tatsächlich ein bisschen höher erwartet.
Ja.
Gerade Frankreich ist ja ein großes Videospieleland.
Absolut.
Einer der größten Publisher der Erde ist französisch, also Ubisoft. Hätte ich schon erwartet.
Ja. Also die Menschen hinter der Initiative wollen ja eigentlich nur in Anführungszeichen, dass die Hersteller ihre Spiele, wenn sie den Verkauf halt einstellen, noch irgendwie spielbar abgeben, sage ich jetzt mal, ohne dass sie selbst, also die Menschen hinter der Initiative, dass sie daran was verdienen wollten oder Recht haben wollten oder so. Das können wir jetzt beide wahrscheinlich juristisch nicht beurteilen, aber es hängen ja natürlich an dem Thema noch andere Fragen, also beispielsweise Jugendschutz, wer kümmert sich um Chats, gerade bei Online-Spielen, wer moderiert das? Ich weiß jetzt natürlich nicht, offen gestanden ist mir reichlich spät eingefallen, dass ich natürlich die deutschen Sprecher, es sind Sprecher, das muss ich jetzt auch nicht gendern, der Initiative mal hätte anschreiben können. Das werde ich aber nachholen. Mhm. Sie haben ja vielleicht eine Idee, ne? Aber was würdest du denn sagen, was ist, abgesehen von der juristischen Frage, was ist schwierig daran, an diesem Ansinnen hinten raus quasi?
Also du hast es schon angesprochen, Chats mit Menschen müssen in irgendeiner Weise ja moderiert werden. Wer soll das machen? Und auch generell, wenn wir jetzt mal ein bisschen rauszoomen, was ist der Sinn eines MMOs? Man interagiert mit anderen Menschen. Und selbst wenn die Server da sind, müsste man sich ja überlegen, wo kommen denn die Menschen wieder her, für zum Beispiel ein altes Spiel wie Ultima Online oder so, um das Spielgefühl wieder herzustellen. Ich kann dann durch eine Online-Welt rennen und es ist niemand mehr da. Das ist ja nicht so, wie es früher gespielt wurde. Das ist aber ein Problem, was dahinter erst stattfindet. Natürlich hat die Initiative recht in dem Sinne, dass wenn das Spiel noch da ist, dann kann man sich dann die weiteren Probleme, die da dranhängen, vielleicht noch überlegen, wie man das regelt. Aber auch wenn wir haben, es ist nicht in der Initiative nicht klar geregelt, was meinen sie eigentlich mit Videospiel?
Also ist es wahrscheinlich auch am Ende des Tages immer ein bisschen eine Einzelfallbetrachtung, weil ich überlege gerade, ich habe tatsächlich jetzt schon ein Spiel, das ist eigentlich eingestellt worden. Das ist eine kleine App, eine Videospielumsetzung von einem bekannten Brettspiel, das heißt Carcassonne. Mhm. Das gibt es auch noch im App Store. Das ist ein Mobile Game, das gibt es noch, aber der Rechteinhaber hat den ursprünglichen Spiel, also den MacherInnen, die hat die Lizenz halt weitervergeben und jetzt gibt es ein anderes Spiel, das auch Carcassonne heißt. Das gefällt mir aber nicht. Ich mochte das alte viel lieber. Aber tatsächlich war es in dem Fall so, das müsste ich jetzt nachgucken, ob es da Details dazu gibt, dass das Spielestudio des Carcassonne halt weiter betrieben hat. Also es gibt, wenn du die App auf deinem Mobile Device hast, dann kannst du das immer noch spielen. Aber für die Server ist eine Unterstützung fällig. Das kann man auch, da haben die sich ein Abo-Modell ausgedacht. Das ist also denkbar gering. Man kann da, glaube ich, auch mehr tun. Aber ich zahle 1 Euro im Monat und kann weiterhin jetzt Carcassonne spielen mit ein paar Freunden zusammen. Man kann in Carcassonne, muss ich dazu sagen, tatsächlich auch chatten. Das moderiert natürlich auch niemand. Das ist jetzt ein geschlossener Chat von mit den Leuten, mit denen ich da spiele. Da ist es jetzt, das läuft so. Ne? Aber das ist jetzt halt auch wirklich ein Minigame. Das wird dann relevanter, wenn wir natürlich von ganz großen MMOs reden oder anderen Online-Spielen. Und heute ist ja eigentlich nichts mehr offline.
Ja, ja, klar, genau. Also vieles ist online. Weitere Frage ist, was ist eigentlich mit Online-Shops, Online-Stores von Konsolen? Weil die Initiative redet nur von Videospielen. Und selbst wenn ich mich als Hersteller eines Videospiels verpflichten würde, das weiter zu pflegen, dann kommt halt ein Hersteller von Videospielen, wie zum Beispiel Nintendo bei der Wii U oder Sony, und schließt den Store. Dann habe ich ja sowieso schon keine Chance mehr. Also die Hardware-Hersteller oder die Plattformanbieter müssten mit ins Boot geholt werden. Davon ist in der Initiative, soweit ich das sehe, leider gar nicht die Rede. Mhm. Und Plattformen sind halt super wichtig für sowas.
Ja, total. Also ich meine, klar, ich kann jetzt auch, keine Ahnung, niemand zwingen, der eine populäre Buchreihe geschrieben hat und die irgendwann mal einstellt, sie weiterzuschreiben. Aber natürlich kann ich, es ist wie jedes Beispiel, hinkt auch dieses oder jeder gute Vergleich hinkt auch dieser massiv. Aber ich kann natürlich Bücher letztlich immer noch antiquarisch kaufen oder wenn ich das Buch halt besitze oder eine Buchreihe, dann steht die natürlich immer in meinem Schrank. Ne? Natürlich ist das technologisch einfach schon mal gesehen schwieriger bei audiovisuellen Medien. Ist ja auch nicht ganz neu, weil das ja auch, es gibt ja eine UN-Initiative oder Empfehlung, audiovisuelles Erbe zu erhalten. Ja. Die gibt es seit 1980, das habe ich auch schon kurz angesprochen in der Anmoderation. Aber natürlich hatten die damals wahrscheinlich nicht unbedingt Videospiele im Kopf. Das war eben 1980.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Ja, jetzt haben wir natürlich grundsätzlich ein Problem. Das haben wir ja gerade schon, ist ja, glaube ich, gerade schon rausgekommen. So früher, definiere früher, sagen wir mal so vor 20 Jahren vielleicht. Da hat man einen physischen Datenträger gekauft. Eine DVD wahrscheinlich für PC oder Konsole. So, dann hatte das Spiel vor 20 Jahren wahrscheinlich sogar auch schon einen Online-Modus. Aber das war halt meistens nicht der Hauptteil des Spiels. So, da fand ja das meiste halt noch offline statt. Was hat sich denn generell geändert in den letzten 20 Jahren, wenn wir über Videospielkultur sprechen?
Du hast es ja schon kurz gesagt, es ist alles noch viel mehr online geworden. Ich würde da gerne noch mal unterscheiden zwischen Spielen, die im Prinzip offline sind, aber Online-Möglichkeiten bieten, und Spielen, die nur online funktionieren können. Also, weiß ich nicht, sowas wie Counter-Strike oder so, das kann man ja nur im Team spielen. Es ist offline einfach sinnlos, weil du Mitspielende brauchst in einem Multiplayer-Spiel. Dann haben wir aber Spiele, die kann man offline spielen, die haben dann noch so einen Online-Modus und so, und die könnte man natürlich dann auch noch offline weiterspielen. Und jetzt fällt mir gerade noch ein drittes ein. Spiele, die eigentlich komplett offline sind, die aber aus Kopierschutzgründen oder so einmal online gehen, um zu checken, ob es eine legale Kopie ist oder so. Ich glaube, dass, wenn wir jetzt mal die rechtlichen Fragen außer Acht lassen, das wäre technisch am einfachsten umzusetzen, dass man die für immer erhalten könnte. Man deaktiviert einfach das Online-Nachschauen. Und dann könnte man diese Spiele weiter offline spielen. Wäre technisch das Einfachste. Die anderen beiden Sachen sind dann schon schwieriger. Man hätte dann bei den Offline-Spielen, die auch einen Online-Modus haben, nur einen Teil des Spiels erhalten. Und bei den reinen Online-Games, naja, da wird's halt dann schwierig, wenn auch der Hersteller ganz weg ist. Darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Selbst wenn ein Hersteller den Willen hat, das genauso zu machen, wie in der Initiative gefordert. Was ist denn, wenn der Herr pleite geht, einfach so? Und in der Spielebranche gehen ja ziemlich schnell, ziemlich auch große Unternehmen mal pleite. Dann ist das alles weg. Und das dauert ja dann Jahre mit einem Insolvenzverwalter oder so, bis dann irgendwann rauskommt, wem was irgendwie gehört oder so. Auch nicht so einfach.
Also ich meine, man kann ja die Zeit nicht zurückdrehen, ne? Aber ich weiß jetzt ja auch nicht, ist immer eine gute Frage. Es ist ja irgendwie doch grundsätzlich problematisch, dass wir in unserem zunehmend digitalen Leben eigentlich kaum mehr was in der Hand haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da, ich meine, das ist jetzt so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, ne? Aber also Bücher zum Beispiel kaufe ich tatsächlich immer noch am liebsten offline, weil ich lese viel im Urlaub und ganz selten werden Bücher von Handtüchern geklaut. Aber elektronische Lese-Devices eher mal. Also, aber ja, das vielleicht gibt's irgendwann mal auch tatsächlich, weil Papier vielleicht zu teuer wird oder so, mehrheitlich elektronische Bücher, dann habe ich natürlich da das gleiche Problem. Also das ist ja vielleicht was, wo man generell sich mal am Kopf kratzen müsste, ne? So.
Ja, es gibt ja den Spruch, es gibt keine Cloud, es gibt nur anderer Leute Festplatten. Also das ist, glaube ich, das Problem. Ich habe ein paar Sachen in meiner kleinen privaten Cloud, aber das kann dann auch nicht jede Person verwalten oder so. Das ist dann schon praktisch, weil die Inhalte dann immer noch mir gehören. Aber sobald ich das in die Cloud von irgendeinem Anbieter schiebe, und das ist jetzt völlig egal, ob das ein Spiele-Publisher ist oder ein anderes Softwareunternehmen, da habe ich letztlich ja fast keine Sicherheiten. Da habe ich halt eine Sicherheit für das Jahr, für das ich ein Abo abgeschlossen habe oder was auch immer. Aber dass das in 40, 50 Jahren noch da ist, ist ja relativ utopisch, wenn man sich mal die kurzen Zyklen ansieht in der IT. Und ein Buch ist ja völlig problematisch, ist völlig problemlos. Ich kann ja ein Buch auch von vor 200 Jahren noch lesen. Das muss ich noch nicht mal groß was beachten. Also das zerfällt jetzt nicht in meinen Händen, nur weil es 200 Jahre altes Papier ist. Das ist aber ein generelles Problem, was auch in der Museumslandschaft diskutiert wird. Natürlich jetzt hat niemand die große Lösung dafür bis jetzt.
Jetzt beschäftigt ihr euch damit natürlich naturgemäß sehr häufig, würde ich mal vermuten. Was ist denn so, vor welchen Problemen steht ihr immer wieder im Computerspielemuseum, was das angeht, was ihr bewahren wollt, Videospiele natürlich?
Ja, klar, bei den jüngeren Spielen, das Erste, was völlig banal klingt für Leute zu Hause, ist eine Internetverbindung zu haben. Man braucht halt, wenn man ein Online-Spiel in einem Museum präsentiert, eine wirklich stabile Internetverbindung und zwar in der gesamten Ausstellung. Das heißt, mal eben 500 Meter Kabel neu verlegen oder so, weil nicht alles funktioniert mit WLAN so gut. Besonders wenn es voll ist und das ist schon mal die erste Schwierigkeit. Zweite Schwierigkeit haben wir auch kurz schon angesprochen, ist, wir verstehen uns als familienfreundliches Unternehmen und als familienfreundliches Museum. Das heißt, die meisten Spiele bei uns oder praktisch alle sind frei ab 12. Wenn wir ab 18 Titel hätten, wäre das ein bisschen schwierig. Da muss man auch alle Leute wieder ein bisschen drangsalieren und ein ID oder so zeigen lassen. Aber was ist, wenn diese ab 18 Inhalte gar nicht Spielinhalte sind, sondern Chatinhalte? Und den Chat kann ich halt nicht kontrollieren. Und ich meine jetzt nicht nur Chat in Textform, sondern auch, keine Ahnung, bei Minecraft kann ich alles Mögliche bauen. Und was ist, wenn da jemand verfassungsfeindliche Symbole reinbaut? Dann beschweren sich die BesucherInnen bei uns, dass wir verfassungsfeindliche Symbole im öffentlichen Raum zeigen. Ja, das sind alles so kleine, oder das ist schon ein bisschen größeres Problem. Und das ist einer der Gründe, warum wir eigentlich keine Online-Games in der Ausstellung haben. Ja, nicht in der Dauerausstellung.
Ja, krass, ja. Und das ist ja aber, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, natürlich was sehr stark aktuell eigentlich die Videospielkultur dominiert, würde ich fast sagen.
Ja. Auf jeden Fall. Sowas wie League of Legends oder so, das ist ja nicht nur ein Spiel, sondern ist ja auch Social Media, ist ein sozialer Raum für die meisten, wo man sich mit Freundinnen und Freunden trifft und so. Aber ich kann das nicht sehr gut zeigen in einem klassischen Museum.
Nee, zumindest dann halt nicht spielbar. Ich meine, klar, man kann immer irgendwie Footage, also Material sammeln, dass man halt zumindest Bildmaterial, Bewegtbildmaterial hat und sieht, so sieht das aus, wenn das jemand spielt. Aber das ist natürlich dann nur ein sehr kleiner Ausschnitt.
Ja, also wir haben extra eine Videostation mit so der Historie von Online-Games oder Online-Chaträumen. Da haben wir so ein paar Videos, das geht ja zurück bis Anfang der 80er oder Ende der 70er sogar. Da kann man leider nur Videos zeigen, weil bei den alten Dingen ist auch die Software gar nicht mehr da. Also der Client ist vielleicht noch da, aber der Server nicht mehr. Und eben bei modernen Spielen, das kommt halt das hinzu, was ich gerade gesagt habe, das ist halt schwierig technisch und inhaltlich. Und das Dritte ist, dass zu uns auch sehr viele Menschen kommen, die nicht unbedingt Nerds sind oder GamerInnen. Und dann haben wir eine zusätzliche Hürde, dass wir denen erstmal erklären müssen, das ist jetzt kein Chatbot, das ist jetzt ein echter Mensch, der dahinter ist. Du kannst nicht alles schreiben, was du was du in einem Text-Adventure eintippen würdest und lustige Dinge und so. Das geht nicht, weil dahinter ist wahrscheinlich ein echter Mensch, der da gerade tippt. Und das ist unsere IP-Adresse. Lass mal lieber.
Also, ja, stimmt. Das ist ja strafrechtlich auch ein, könnte relevant werden.
Ja. Also nicht nur, dass die Inhalte von außen zu uns kommen, die eventuell verfassungsfeindlich sein könnten oder sonstige Beleidigungssachen wären, sondern auch andersrum. Wir haben sehr, sehr viele Schulklassen und auch sehr viele pubertierende Schulklassen. Also ich hätte mit 13 lustige Dinge da eingetippt.
Ja, wer nicht?
Hätte die super lustig gefunden, bis dann die Strafanzeige kommt.
Passiert es denn tatsächlich häufiger mal sowas oder so, dass ihr das mitbekämt?
Naja, also wir haben Eliza, ist einer der ersten Chatbots aus den 60ern. Und da tippen die Leute natürlich lustige Sachen ein. Und das für uns ist das dann simpel. Dann drückt man auf Restart und dann ist es weg.
Ja. Ja, das war ja am Anfang auch mal sehr beliebt, ne, bei den digitalen Assistenten auf Smartphones.
Ja.
Sehr seltsame Fragen zu stellen. Da haben natürlich dann die Hersteller irgendwann mal drauf reagiert und zu manchen Fragen gibt es dann einfach nur noch eine Standardantwort. So, das verstehe ich nicht.
Genau. Oder auf so automatische Übersetzungstools.
Ja.
Dass man da ganz böse Sachen übersetzen lässt und so. Ist alles, ich finde das nicht besonders schlimm erstmal an sich. Aber wir haben halt tatsächlich das Problem als öffentlicher Raum, als Museum, dass wir das weder unserem Publikum zumuten können oder dürfen, als auch dann der Gegenseite, wer auch immer da gerade chattet oder spielt oder in welcher Funktion auch immer mit unserem Publikum in Verbindung steht. Das ist dann alles immer schwierig.
Jetzt versucht die Initiative ja, Hersteller ein bisschen in die Pflicht zu nehmen. Liegt ja auf der Hand, dass es dann erstmal daran geht. Wie geht's euch denn? Was würdet ihr euch denn unter Umständen, was das angeht, von Videospielherstellern wünschen?
Also erstmal finde ich, es geht nur über einen Dialog. Man kann auch mit sehr großen Herstellern reden. Das dauert leider Jahre. Das möchte ich dann auch mal direkt so sagen, wenn man jetzt, Initiative, zack, EU, jetzt ist alles Paletti. Mit größeren Institutionen reden dauert Jahre oder jetzt haltet euch fest da draußen an den Empfangsgeräten Jahrzehnte. Ja, das Computerspielmuseum gibt es seit 1997. Die dauerhafte Ausstellung jetzt hier ist von 2011 und jetzt langsam sind wir in der Position, wo die Leute, PolitikerInnen auch mal freiwillig zu uns kommen. Nicht nur vor dem Wahlkampf. Und das dann auch akzeptieren als echtes Museum. Also man muss da einen sehr langen Atem haben. Und das ist, glaube ich, auch bei dieser Initiative wichtig. Wenn man gegen die Hersteller arbeitet und die Überschrift Stop Destroying Video Games empfinde ich schon sehr als gegen die Hersteller, dann hat man schon direkt verloren. Also man muss auch den Herstellern irgendwas anbieten und in irgendeiner Form einen Kompromiss finden.
Ja.
Und das geht halt nur über einen Dialog, über einen regelmäßigen Dialog, der oft sehr anstrengend ist und so. Aber ich sehe da keine andere Möglichkeit, weil auch die Politik muss ja mehrere Dinge beachten. Die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens ist eine Seite, die Interessen der Bewahrung von Kulturgütern ist eine Seite und da wird es wahrscheinlich nicht die beste Lösung geben, wie das so ist bei Kompromissen.
Ja, klar. Ich meine, der Titel dieser Initiative ist relativ plakativ. Wenn man da genauer nachliest, klingt es schon alles, finde ich, relativ vernünftig. Ja. Sie haben ja durchaus einen Punkt, da sind wir uns ja auch, glaube ich, einig.
Ja. Ja.
Es ist natürlich einfach problematischer, wenn man Kulturgut als solches sieht. Und das ist ja auch im Interesse der Videospiel-Publisher und Verlage. Das möchten sie ja auch ganz gern so verstanden wissen. Aber dann muss man es natürlich auch ein bisschen so behandeln. Aber das ist schwierig, weil wir hier von so vielen verschiedenen Dingen reden. Also hast du es ja auch schon gesagt, manche Spiele sind auch soziale Räume aufgrund ihrer reinen Online, dass sie halt rein online stattfinden. Da verschwimmt manchmal die Grenze vielleicht auch zu einem sozialen Netzwerk. Dann ist die Frage, spielt hier dann vielleicht noch dieser relativ neue Digital Services Act eine Rolle oder kann der eine Rolle spielen? Das können wir wahrscheinlich alles nicht klären heute hier. Aber das wird, glaube ich, auch noch spannend werden, was da passiert.
Wir haben ja jetzt einen aktuellen Fall. Also wir nehmen das auf Ende August 2024. Und der Chef von Telegram wurde verhaftet in Frankreich. Und das ist ein Social-Media-Dienst. Und wenn man Spiele so interpretiert, dass sie auch ein Social-Media-Dienst sind, zumindest die großen Online-Games, dann könnten einige langsam ein bisschen Angst bekommen, vielleicht von den Chefs, dass sie auch mal verhaftet werden würden für, also wir kennen das, es gibt Neonazi-Gruppen auf verschiedenen Plattformen und innerhalb der Online-Games-Communities. Und das sind oft Inhalte, die in sehr vielen europäischen Ländern verfassungsfeindlich sind.
Ja, also das dürfte ja auch sowas wie Steam dann natürlich irgendwie betreffen, was ja eigentlich erstmal eine Plattform ist, wo man Spiele kauft.
Ja.
Aber natürlich haben die sich mittlerweile auch durch ihre Chatmöglichkeiten und die Möglichkeit, sich eben da so ein Profil anzulegen und sowas, zu so ein bisschen was wie einem Gaming-Community-Ding entwickelt, ne? Und da wäre ja auch die Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist jetzt echt ein spontaner Gedanke, ob das halt eben auch irgendwann mal unter so ein DSA-Thema fallen würde. Wahrscheinlich haben sie es nicht direkt im Blick, aber das fließt ja alles immer mehr ineinander.
Ja, es gibt auf jeden Fall genug Funktionen im Steam-Client, die, würde ich sagen, Social Media oder Messenger artig sind.
Ja. Also tatsächlich würde ich an der Stelle jetzt mal noch eine persönliche Frage einflechten, also im Prinzip an uns beide. Mit welchem Spiel, also wie geht's uns persönlich damit sozusagen? Bei welchem Spiel, das du vielleicht mal gespielt hast und möglicherweise nicht mehr spielen kannst, gibt's da was, wo du sagst, so, das habe ich früher wahnsinnig gerne gespielt, gibt's leider nicht mehr? Oder das spiele ich aktuell, werden die das einstellen, muss ich leider, keine Ahnung was.
Bisher ist das noch nicht vorgekommen, weil ich bin so alt, dass die meisten Spiele in meiner Lebenszeit offline waren oder sind. Und ich mag das auch ganz gerne, wenn ich nach Hause komme und einen ganzen Tag gearbeitet habe und viele Leute im Museum und so getroffen habe, dass ich da die Tür zumache und dann auch erstmal offline bin und nicht sofort auf Instagram oder so weiter gucke. Und deswegen mag ich auch Spiele, die offline sind. Und dann sitze ich davor, wie als wenn ich ein Buch lesen würde. Aber ich habe tatsächlich zwei, das würde sehr wehtun. Also einmal ganz klassisch Minecraft. Ich war da jetzt schon länger nicht mehr drin. Aber wenn das einfach weg wäre, auch die Online-Funktion, das wäre schon ein bisschen tragisch. Und das Zweite, das ist jetzt sehr nerdig, das ist Elite Dangerous. Das ist so ein Weltraum-Sim. Vielleicht kennen einige das Original Elite aus dem 1984, glaube ich. Und das ist auch ein Online-Game, wo man andere PilotInnen trifft im Weltraum und so. Das kann man quasi so ein bisschen offline spielen, aber die gesamte Wirtschaft innerhalb dieses Games, also die Spielewirtschaft, die virtuelle, die wird halt berechnet aus allen Handlungen aller Player. Und die ist dann natürlich online. Und wenn das offline wegfallen würde, dann hätte man ein sehr statisches Spiel, weil es immer noch irgendwie so aussieht, wie das echte Spiel, aber nicht mehr lebt. Das wird mir schon sehr wehtun, ja. Und bei dir?
Ja, also wer hier häufiger mal zuhört, der weiß ja, dass ich im Prinzip wirklich seit 2004 World of Warcraft spiele. Ja. Auch wenn ich das inzwischen weitaus nicht mehr so intensiv tue, wie vielleicht noch vor 10 Jahren oder so. Aber ich spiele es immer noch einigermaßen regelmäßig. Und selbst wenn ich das mal 3 Monate nicht spiele, was auch schon vorgekommen ist so in den letzten Jahren, wenn es mal irgendwie Ja, es ist kein neues Add-on da, es ist, ich weiß ich auch nicht. Das kommt schon mal vor, dass ich wirklich zwei oder sogar vielleicht drei Monate gar nicht gespielt habe. Aber trotzdem, wenn man selbst in dieser Phase mir jemand sagen würde, das wird eingestellt, das wäre ein Desaster. Allein, was ich an Spielstunden natürlich in Charaktere gesteckt habe und was da an Geschichten dranhängt, so, das ist so. Ich zahle ja auch absurderweise, selbst wenn ich 2-3 Monate nicht spiele, zahle ich ja trotzdem jeden Monat das Geld dafür. Also was, wo man eigentlich sagen müsste, so, tu das nicht weh, das ist doch Quatsch. aber ich mach's halt, ja, weil, also, ich wäre auch vielleicht ein ganz schlimmes Gewohnheitstier, aber das wäre schon ziemlich desaströs, muss ich sagen.
Ja, genau, weil es halt ein Hobby ist, wie wenn man Musik spielt oder so, und dann nimmt einem jemand das Musikinstrument weg.
Ja, weil es ist halt was Kreatives, ne? Weil du schaffst ja was mit den Mitteln, die dir jemand anders natürlich an die Hand gibt, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es was ich irgendwie mache, mit dem ich mir die Zeit vertreibe, wo ich irgendwie was gestalte sozusagen und weiterentwickle. Und allein diese, was du an Entwicklungsarbeit quasi da reingesteckt hast, die ist ja dann futsch, ne? Das ist halt das, was dann auch wirklich sehr bitter ist. Ja. Ich meine, jetzt ist World of Warcraft, glaube ich, wird das so schnell nicht passieren, weil jetzt gerade erst tatsächlich eben Add-on rausgekommen ist und es da doch als einer der wenigen ja auch noch offenbar ein ganz okay laufendes Abo-Modell gibt. Sonst würden sie auch nicht das Geld in so eine Erweiterung stecken, glaube ich. Aber ja, wer weiß, wie das in 5 Jahren aussieht. Ich meine, gerade dieser Hersteller ist in den letzten 20 Jahren auch durch eine sehr wechselvolle Geschichte gegangen, was Besitzverhältnisse angeht und so.
Sehr, ja. Und der neue Besitzer hat auch keine Probleme damit, Sachen zu schließen.
Ja.
Und Leute zu entlassen.
Ja, also das können wir also alles nicht absehen. Ja. Im Prinzip, wir wussten ja, das wird hier vielleicht eher eine knackigere Folge, bin ich auch schon fast mit meinen Fragen durch und würde an dieser Stelle aber noch fragen wollen, abseits vielleicht unserer Thematik hier, gibt es Empfehlungen, die du Gibt es etwas, was du empfehlen möchtest, Stand jetzt? Das kann ein Spiel sein, wo du sagst so, also das, wenn ihr das noch nicht kennt, das ist wahnsinnig schön.
Ich würde eine Empfehlung an Spielehersteller aussprechen. Ja, jederzeit. Guckt euch an, wie id Software das gemacht hat und überlegt euch sehr genau, warum Doom so legendär ist. Doom ist deswegen legendär, weil es ein legendäres Spiel war, aber vor allem, weil id Software das nachher open sourced hat. Und jetzt haben wir Doom auf dem Rasenmäher, auf dem Schwangerschaftstest, auf dem Kühlschrank, auf einer, Tasse. Sobald die ein Display hat, kann man darauf Doom spielen. Und selbst wenn ihr aus rein kommerziellen Gründen in der Spielebranche seid, überlegt euch, was das für eure Marke bedeutet, wenn die nicht mehr ganz so viel Geld abwirft. Wenn ihr das Open Source und andere Leute mit dem Namen weitere Dinge herstellen, und den Namen am Leben lassen. Ihr werdet für immer bei Spielerinnen und Spielern beliebt sein und auch, wenn ihr eine neue IP oder so rausbringt, könnt ihr immer sagen, von den Doom-Machern. Ja? Also Doom ist Open Source und das ist einer der Hauptgründe dafür, dass Doom immer noch existiert.
Das ist eine wirklich hervorragende Empfehlung. Sehr schönes Beispiel am Ende. Ich habe tatsächlich auch eine Spieleempfehlung mitgebracht, weil wir hatten ja gerade Gamescom. Mhm. Und ich habe mir eine Menge Sachen angeguckt, viele Blockbuster-Games ehrlich gesagt auch. Und ich habe mir auch viel angeguckt, weil ich in der Jury für den Gamescom Award bin und natürlich da ein paar Sachen auf dieser nominierten Liste auf dem Zettel hatte. Aber ich bin auch über ein Spiel gestolpert auf Empfehlung hin. Das trägt den schönen Namen Odada. Mhm. Und es ist ein kleines Indie-Game, ein Musikspiel aus Deutschland. Da navigiert man, es sieht alles so ein bisschen spielzeughaft aus und man navigiert auch tatsächlich so einen kleinen Holzspielzeugzug durch Landschaften, trifft dann auf sehr seltsame Gebäude und oder Maschinen und sammelt dabei Melodien. Und mit diesen Melodien schafft man am Ende einen kleinen Song. Das ist tatsächlich nicht sehr schwierig und es klingt einigermaßen professionell, was ich da zusammen geklimpert habe sozusagen, weil das so modulbausteinartig funktioniert. Mhm. Und diesen Song kann man am Ende auch runterladen. Steht auch unter einer Creative Commons Lizenz. Das finde ich eine wahnsinnig schöne Idee. Sie nennen das einen Roguelike Music Builder. Und man kann, wie gesagt, seinen eigenen Song da kreieren. Das würde ich gerne empfehlen, weil das wirklich schön ist und passt, finde ich, auch irgendwie so ein bisschen ins Thema.
Ja,
hier, und dass man sozusagen was mitnehmen kann aus dem Spiel.
Genau. Das klingt super.
Ja, wir werden das natürlich alles verlinken. Ich versuche auch wenn ich würde eigentlich diese Folge gerne noch im August veröffentlichen. Wenn ihr das da draußen jetzt hört, dann wisst ihr, ob es geklappt hat oder nicht. Aber ich bin ein bisschen knäpplich dran gewesen. Ich versuche auf jeden Fall noch ein paar Antworten einzusammeln von Menschen, über die wir hier gesprochen haben. Naturgemäß kann man die Runde hier ja natürlich nicht irrwitzig groß machen. Aber ich versuche da die ein oder andere Antwort vielleicht noch zu bekommen und sie dann im Schlusskommentar nachzureichen oder vielleicht auch an anderer Stelle in einem Blogbeitrag oder so. Vielleicht gelingt mir das.
Sehr schön.
Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, vielen Dank, Matthias, dass du dir Zeit genommen hast, mal wieder.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ansonsten empfehlen wir natürlich beide gemeinsam, wenn ihr in Berlin seid, schreibt auf eure Sightseeing-Liste auf jeden Fall das Computerspielemuseum, denn Videospielemuseum?
Es heißt tatsächlich Computerspielemuseum, weil im Deutschen ist das eher geläufiger, aber im Englischen heißt es eher Videogames. Ja, muss man halt mitleben.
Ich habe gerade überlegt, weil ich neige dazu immer Computerspielmuseum zu sagen, aber es heißt Computerspielemuseum. So.
Ja. So. Das ist korrekt. Das
auch. Es gibt auf jeden Fall eine, du hast es schon erwähnt, immer eine sehenswerte Dauerausstellung und, glaube ich, im Moment auch zwei Sonderausstellungen, oder?
Also wir haben eine Sonderausstellung, die fast schon eine Dauerausstellung ist, die heißt Start Your Engines und da geht es um Racing Games von 1982 bis 2005 oder so. Und unsere Sonderausstellung, die wirklich eine Sonderausstellung ist, heißt Sehnsucht. Da geht es um Sehnsüchte und für jede Sehnsucht gibt es ein Spiel.
Das klingt, finde ich, auch sehr schön. Gut, dann sage ich an dieser Stelle nochmal Danke und auf Wiedersehen. Und alle anderen hören mich gleich nochmal im Schlusskommentar. Und wir bleiben natürlich auch noch ganz kurz hier drin für ganz kurzen Schnack.
Okay.
So, ich drücke jetzt mal auf Stopp.
So, hier bin ich nochmal mit dem Schlusskommentar. Diesmal habe ich an dieser Stelle tatsächlich einiges zu ergänzen. Wir kamen im Gespräch eben auf die Frage, ob sich nicht größere Probleme mit Jugendschutz und Moderation von Chats stellen, wenn Spiele nicht mehr von Publishern unterstützt werden. Ich habe die europäische Initiative angeschrieben und nachgefragt und auch direkt Antwort bekommen. In Englisch, denn das Ganze ist ja eine europäische, keine deutsche Initiative. Ich fasse das an dieser Stelle mal kurz in meinen Worten zusammen und hänge euch die gesamte Antwort vom Sprecher Daniel Ondruska in Englisch an. Here we go. Es geht der Initiative nicht darum, die Spiele rechtlich zu besitzen, damit Geld zu verdienen oder Ressourcen für den weiteren Betrieb von den Herstellern zu bekommen. Sie wollen lediglich das Recht, ein einmal gekauftes Spiel auch weiter spielbar behalten zu können. Sie schreiben weiterhin, dass das im Grunde schon für einen Großteil der heute verkauften Spiele gelte. Für relativ wenige Spiele, die am Betrieb eines Servers hängen, wünscht man sich eine Art End-of-Life-Plan des Herstellers. Das könnte so aussehen, dass man beispielsweise privates Server-Hosting ausdrücklich gestattet. Bisher hätten Spielehersteller überhaupt keine Haftung für solche Szenarien. Weiter schreiben sie zum Thema Community-Management bzw. Jugendschutz. Dafür gäbe es Tools, die nicht nur Spieleherstellern zur Verfügung stünden, sondern auch Admins privat betriebener Spieleserver. Daniel hat in seiner Antwort ebenfalls darauf verwiesen, dass das Community Management und die Moderation von Chats durch Hersteller von kommerziellen Games aktuell kein gutes Beispiel dafür sei, wie das laufen sollte. Kurz gesagt, eigentlich wäre dieses Argument der Branche gegen den Vorschlag eher ein etwas durchsichtiges Ablenkungsmanöver. Das ist kurz auf Deutsch zusammengefasst die Antwort der Initiative. Ich neige da durchaus zur Zustimmung. Möglicherweise ist das ein Verbraucherschutzthema, und zwar wie das Recht auf Reparatur. Das ist ein Gesetz, das die EU just im August auf den Weg gebracht hat, damit Produkte nicht einfach weggeschmissen werden müssen, weil Teile fehlen oder sich das nicht lohnt. Da werden ausdrücklich die Hersteller in die Pflicht genommen. Bevor ich hier noch länger rede, es wird hoffentlich in Kürze einen zweiten Teil geben, bei dem ich mit der Initiative nochmal direkt über das Thema sprechen möchte. Das macht, glaube ich, ganz, ganz viel Sinn. Außerdem habe ich Ubisoft mal kontaktiert und warte auf Rückmeldung. Und vielleicht bekomme ich ja auch noch von dem einen oder anderen größeren oder kleineren Publisher eine Antwort darauf. Das würde ich dann entsprechend hier auch nachtragen in dem zweiten Teil. Bis dahin sage ich mal Tschüss und hoffe, auch diese Folge hat euch gut unterhalten, inspiriert und informiert. Bis hoffentlich bald. Tschüss!